Ein Hinweis vorab. In diesem Podcast geht es um sexuellen und spirituellen Missbrauch. Und in dieser Folge gibt es explizite Schilderungen von sexuellen Übergriffen. Außerdem geht es in dieser Folge um das Thema Suizid. Bei Suizidgedanken gibt es Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Die ist rund um die Uhr erreichbar unter der 0800 1110 111.
Sally.
Eine kleine Stadt, etwa eine Autostunde von Paris entfernt. Im September 2025 treffen wir uns hier mit Sœur Samuel, einer Ordensfrau und Künstlerin, die eine eigene Geschichte mit dem Jesuitenpater und Künstler Marco Rupnik hat.
Er hat mir viele Komplimente gemacht. Du hast so viel Talent, aber du musst auch angeleitet werden. Das ist alles in einem wilden Zustand. Ich muss dir helfen, das Talent in die richtigen Bahnen zu lenken, es zu verstehen.
Samuel war nie Teil der Loyola-Gemeinschaft in Mengesch. Sie lernt Rupnik erst in Rom kennen, 15 Jahre nachdem er aus Slowenien weggegangen ist. 2008 beginnt sie in seinem Kunstzentrum zu arbeiten.
Er wollte, dass wir uns zum Einzelgespräch treffen. Aber es war gar nicht einfach, einen Termin zu finden. Scheinbar war das ein Privileg.
Irgendwann hat er endlich Zeit. Aber erst spät abends, nach Feierabend, in seinem Arbeitszimmer, in seinem Apartment.
Er hat zu mir gesagt, komm um 22 Uhr aus deinem Zimmer herunter. Klopf an und sei diskret, denn es gibt immer Leute, die sich seltsame Dinge denken könnten. Ich erwarte dich um 22 Uhr.
Eine Ordensschwester, allein mit einem Priester, um diese Uhrzeit? Samuel weiß genau, wie das aussehen würde, falls sie jemand sieht. Aber sie traut sich auch nicht, Rupnik zu widersprechen. Dann steht sie vor seiner Tür, will klopfen und fragt sich, was mache ich hier gerade?
Ihr hört? Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Ein Podcast über Ordensfrauen, die nicht mehr schweigen wollen. Das ist Folge 3. Komplizin Kirche.
In dieser Folge gehen wir nach Rom, von wo es neue Vorwürfe gegen Rupnik gibt. Und es geht darum, wie er dafür religiöse Motive genutzt haben soll. Ich bin Luisa Meyer.
Und ich bin Christopher Weingart. Diesen sechsteiligen Podcast haben wir zusammen mit Gabriele Knetsch für den Deutschlandfunk recherchiert und geschrieben. Noch ein Hinweis. Marco Rupnik stand nie vor einem weltlichen Gericht. Deswegen sprechen wir in diesem Podcast nur von Vorwürfen. Wir haben Marco Rupnik konfrontiert, doch der schweigt.
In den ersten beiden Folgen haben wir euch von der Loyola-Gemeinschaft im slowenischen Mengesch erzählt. Eine Gruppe junger katholischer Ordensschwestern, die zusammen leben, arbeiten, beten. Gegründet wird die Gemeinschaft Mitte der 1980er Jahre von Ivanka Hoster und dem Jesuitenpater Marco Rupnik. Sie versprechen den Schwestern ein modernes Ordensleben. Ohne Nonnentracht, aber mit Gemeinschaft, mit Selbstbestimmung.
Das klingt fortschrittlich. Doch die Realität soll anders ausgesehen haben. Die Ordensschwestern werfen Hoster und Rupnik heute einen autoritären Führungsstil und sogar spirituellen und im Fall von Rupnik sexuellen Missbrauch vor. 1993 verlässt Rupnik die Gemeinschaft und geht nach Rom. Doch der erhoffte Neustart bleibt aus. Stattdessen schwinge sich Hoster mehr und mehr zum Sektenguru auf, berichten die Schwestern. Bevor wir Rupnik nach Rom folgen, wollen wir aber noch einen Moment in Slowenien bleiben und herausfinden, warum musste Rupnik wirklich gehen?
Die erste Version, die wir hören, handelt von einem Streit zwischen Hoster und Rupnik. Einem Machtkampf, den Hoster gewinnt und der dafür sorgt, dass Rupnik die Gemeinschaft verlässt. Aber dann hören wir noch eine andere Theorie. Fabrizia Raguso ist damals eine der Schwestern der Loyola-Gemeinschaft. Sie erzählt uns:
Gloria.
Gloria hat den Missbrauch gemeldet. Deswegen kam es 1993 zu Rupniks Abschied. Denn nachdem Gloria den Missbrauch angezeigt hatte, haben das auch andere gemacht.
Wurde Rupnik also schon 1993 wegen seiner mutmaßlichen Übergriffe von der Kirche versetzt? Das würde diesen Fall nochmal in eine neue Richtung drehen. Denn dann hätten Kirchenvertreter schon vor über 30 Jahren von dem Fall gewusst, ohne den Vorwürfen nachzugehen. Obwohl sie die Berichte offenbar für so glaubhaft hielten, dass sie sich gezwungen sahen, Rupnik zu versetzen.
Um das herauszufinden, fahre ich im Herbst 2025 nach Rom. Da will ich mit Gloria Branciani sprechen. Sie ist die erste Schwester, die Vorwürfe gegen Rupnik an die Kirche gemeldet haben soll. Was wirft sie Rupnik konkret vor? Und was hat sie wann gemeldet?
Gloria möchte aber keine Interviews mehr geben. Dafür dürfen wir Ausschnitte aus anderen Aufzeichnungen benutzen. Und es gibt ein Buch, in dem ihre Erlebnisse sehr genau dargelegt werden. Geschrieben hat es Glorias Anwältin Laura Scro. Der Titel? Stupri Sacri. Heilige Vergewaltigungen. Darin beschreibt Scro sehr detailliert die sexuellen Übergriffe, die Gloria erlebt haben soll.
Der Missbrauch fand auch im Auto statt, wenn Gloria Rupnik auf seinen Reisen begleitete. Mit der Zeit wurde er immer aggressiver. Gloria erzählte mir, dass er sie sehr gewalttätig masturbiert hat, sie ihn nicht stoppen konnte und dabei ihr Hymen riss. Nach diesem Vorfall kam es später zu Aufforderungen nach Oralsex. Das Muster war immer dasselbe. Wenn Gloria Zweifel hatte oder ihn zurückwies, hat Rupnik sie vor der Gemeinschaft runtergemacht, behauptet, sie würde spirituell nicht wachsen.
Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Wir fragen bei Rupnik nach seiner Sicht, erhalten aber keine Antwort.
Es soll auch nicht bei diesem einen Vorfall geblieben sein. Rupnik sei immer einen Schritt weitergegangen, habe Stück für Stück die Grenzen verschoben, berichtet Gloria Branciani. Er habe sie in Rom zweimal mit in ein Pornokino genommen und er habe sie zu Oralsex überredet.
Wir hatten nie vollständigen Geschlechtsverkehr. Nur einmal hat er es versucht. Und ich habe gesagt, sei vorsichtig, weil ich schwanger werden könnte. Und er hat geantwortet, aber wenn alles nur ein Spiel ist, dann kannst du auch eine Abtreibung als Spiel betrachten.
Ungewollt schwanger werden. Für enthaltsam lebende Ordensschwestern gibt es kaum eine schrecklichere Vorstellung. Denn eine Schwangerschaft ist ein offensichtlicher Beweis, dass sie ihr Keuschheitsgelübde gebrochen haben. Eine Abtreibung ist da so etwas wie ein letzter Ausweg. Aber für viele unvorstellbar und mit den religiösen Vorstellungen der Kirche nicht vereinbar. Gloria befindet sich in einer unmöglichen Situation. Und Rupnik soll noch weitergegangen sein.
Er hat mir gesagt, dass er im Gebet gespürt hat, dass unsere Beziehung nicht exklusiv sein kann, sondern dass wir sie nach dem Vorbild der Dreifaltigkeit führen müssen. Um zu beweisen, dass unsere Beziehung uns wirklich zur inneren Freiheit bringt, müssen wir noch eine Schwester dazu holen und mit ihr Sex haben. Denn diese Schwester steht dann für die dritte Figur in der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist, der unsere Beziehung verbindet.
Gloria sagt, Rupnik habe sie zu sexuellen Handlungen mit einer weiteren Schwester und ihm gezwungen. Ein Dreier im Namen der Dreifaltigkeit.
Angesichts von Glorias Vorwürfen erscheinen auch Rupniks theologische Schriften in einem anderen Licht. 1997 schreibt er ein Buch über Ostern und darüber, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. In diesem Buch beschreibt er auch, was er unter Dreifaltigkeit versteht.
Es ist eine Wahrheit, die gerade deshalb Bestand hat, weil es sich um die freie Liebe dreier Personen handelt, die sich einander auf ewig hingegeben haben und auf ewig drei und eins bleiben. So erstrahlt die heilige Dreifaltigkeit in der ganzen Pracht der Wahrheit. Und diese Einheit der persönlichen Liebe ist auch eine vollkommen objektive Liebe.
Das schreibt Rupnik einige Jahre nachdem es zu den Vorfällen mit Gloria gekommen sein soll. Nutzt Rupnik also religiöse Motive und Glorias Glauben aus, um damit Übergriffe zu rechtfertigen? Für Ute Leimgruber wäre diese Vorgehensweise nichts Neues. Sie hat ein Buch herausgegeben, in dem Frauen von ihren Missbrauchserfahrungen in der Kirche erzählen. Und diese Erfahrungen ähneln sich.
Der Angriff geht aufs tiefste Innerste und umfasst das Allergrößte, was man sich denken kann. Der umfasst die Spiritualität, den Glauben, das Vertrauen der Menschen, im Grunde den gesamten Menschen, physisch, psychisch, intellektuell, spirituell.
Diese religiöse Aufladung, das unterscheidet Missbrauch in der Kirche fundamental von Missbrauch anderswo, beispielsweise am Arbeitsplatz, im häuslichen Umfeld oder im Sportverein.
Und wenn der Täter oder die Täterin mit spirituellen Motiven oder theologischen Motiven operiert, kann es sein, dass er oder sie sich quasi mit Gott identifiziert. Also wenn gesagt wird, ich weiß, das, was jetzt hier passiert, dieser Sex, den wir miteinander haben, das ist Gottes Wille. Oder in diesem Sex zeigt sich die Liebe Gottes. Und damit passiert ja so eine In-Eins-Stellung, eine Identifikation von Täter und Gott.
Das ist der entscheidende Stein im Mosaik des Missbrauchs. Leimgruber spricht von einem Muster, das sich wiederholt. Viele Täter stilisieren ihre Übergriffe als den Willen Gottes. Manche haben ihre Opfer so sehr manipuliert, dass die kaum noch in der Lage sind, zu widersprechen.
Mit der Rede von Willen Gottes kann man die größte Versklavung der Menschen göttlich legitimieren.
Etwa 7 Jahre lang stehen Gloria Branciani und Rupnik in Kontakt. Während dieser Zeit sei sie ausgeliefert gewesen, erzählt Gloria. Gefangen in einem Hin und Her aus Zuneigung, Manipulation, Demütigung, Isolation und Missbrauch.
Das waren alles Momente, die wirklich tiefe Wunden hinterlassen haben. Deswegen habe ich beschlossen, dass es besser war zu sterben.
Anfang 1993 ist Gloria mit ihrer Kraft am Ende. Ihre Anwältin Laura Scraw schreibt in dem Buch Stupri Sacri, Heilige Vergewaltigungen,
Gloria hatte keinerlei Verteidigung mehr, denn Rupnik hatte vor nichts mehr Angst. Er fühlte sich sicher, stark und beschützt. Er war unantastbar.
Gloria will nur noch, dass alles aufhört. In einer kalten Winternacht läuft sie weg, um irgendwo im Wald an einem abgeschiedenen Ort zu sterben.
Sie wandert allein im Wald umher. Sie friert, aber sie bleibt am Leben. Und dann werden auch ihre Gedanken wieder etwas klarer. Bei ihrer Rückkehr habe sie von Rupnik eine Erklärung verlangt. Doch der habe Gloria bloß angeschwiegen. Gloria verbringt den Sommer nach ihrem Suizidversuch bei ihrer Familie, arbeitet da an ihrer Abschlussarbeit für ihr Philosophiestudium in Rom. Und sie will über ihre Erlebnisse reden. Sie braucht jemanden, der ihr zuhört.
Also meldet sie sich bei Pater Tomáš Špidlík. Der Tscheche ist Jesuit und sehr einflussreich im Vatikan. Sein Netzwerk reicht bis zu Papst Johannes Paul II. Der ernennt Špidlík später sogar zum Kardinal. Gloria kennt ihn damals aber vor allem als Marco Rupniks Mentor und geistlichen Begleiter. Rupnik und Špidlík arbeiten gemeinsam in Rom. Gloria trifft ihn in seiner Sommerresidenz in der Toskana. Sie bittet Špidlík, ihr die Beichte abzunehmen, und der willigt ein. Als Priester ist er dazu verpflichtet, sofern keine triftigen Gründe dagegen sprechen.
Gloria fängt an zu erzählen. Sie berichtet Špidlík von Rupniks mutmaßlichen Übergriffen. Aber nicht lang. Nach 2 Minuten habe er sie unterbrochen. Er wolle davon nichts hören. Das sei ihre Angelegenheit. Stattdessen solle sie einen Brief an die Gemeinschaft schreiben. Gloria sagt, Špidlík habe diesen Brief selbst geschrieben. Sie hat uns einen Scan dieses Briefes geschickt. Es sind 2 Seiten, geschrieben mit blauem Kugelschreiber. Gloria sagt, es sei nicht ihre Handschrift, sondern die von Špidlík. In dem Brief steht Folgendes. Meine Liebsten, versteht meinen Abschied bitte nicht als Rebellion. Ich habe bloß eine solche innerliche Last gespürt, die ich nicht mehr tragen wollte. Ich hatte innere Konflikte und Zweifel über mein Gelübde. Wie ihr wisst, war ich im Januar kurz verschwunden. Der Grund dafür? Nichts Besonderes, nur dass diese Spannung so sehr gewachsen war, dass ich sie nicht mehr ertragen konnte. Ich werde jetzt erstmal zu meinen Eltern zurückkehren, denn das ist der beste Ort, um den Frieden zu finden, den ich brauche.
Von den Missbrauchsvorwürfen kein Wort. Ihr Suizidversuch wird verharmlost. Schuld an ihrer Situation sei Gloria selbst. Will Špidlík bloß seinen Schützling Rupnik vor einem Skandal bewahren und damit auch sich selbst? Dazu befragen können wir ihn nicht mehr. Er stirbt 2010.
Rupnik gerät durch die Vorwürfe langsam unter Druck. Gloria ist nicht die Einzige, die von Übergriffen berichtet. Auch die andere Schwester, die Rupnik zu sexuellen Handlungen mit ihm und Gloria gezwungen haben soll, habe sich Gloria zufolge im Sommer 1993 bei Ivanka Hosta gemeldet. Rupnik wird so zu einer Belastung für die Gemeinschaft.
Es gibt neben der Theorie um den Streit zwischen Hosta und Rupnik noch eine andere Theorie, weshalb Rupnik im Herbst 1993 die Gemeinschaft verlassen muss. Die Missbrauchsvorwürfe.
Was wusste die Kirche? Manche Ex-Schwestern, mit denen wir gesprochen haben, und weitere Insider der slowenischen katholischen Kirche sind überzeugt davon. Die Vorwürfe gegen Rupnik und die Situation in der Gemeinschaft müssen dem Erzbistum Ljubljana bekannt gewesen sein. Überprüfen können wir das nicht. Im Herbst 1993 kehrt Gloria nach Mengesch in die Loyola-Gemeinschaft zurück. Da sei sie völlig isoliert worden. Ivanka Hoster habe sie zum lebenslänglichen Küchendienst verpflichtet.
Als Gloria einige Monate später nochmal versucht, über ihre Lage zu sprechen, soll Hoster sie vom gemeinsamen Gebet ausgeschlossen haben und auch von der Ordensversammlung, auf der sich Hoster zur Ordensoberin wählen lassen will. Gloria sei vom Teufel besessen, habe Hoster erklärt, deswegen könne man ihr nicht trauen. Am nächsten Tag, nach etwa 7 Jahren, verlässt Gloria Mengesch und die Gemeinschaft ein für allemal.
Und das passiert etwa zu Ostern 1994. Damit Gloria austreten kann, muss sie vom Erzbischof von ihrem Gelübde entbunden werden und ihre Entscheidung begründen. Dabei habe sie auch die mutmaßlichen Übergriffe gemeldet. Spätestens jetzt weiß Erzbischof Aloisi Schuster von den Vorwürfen. Er hätte sie der Polizei melden und die Loyola-Gemeinschaft gründlich untersuchen können. Aber das macht er nicht.
Auf unsere Anfrage schreibt das Erzbistum Ljubljana heute, dass es gar nicht für Marco Rupnik zuständig gewesen sei, sondern der Jesuitenorden in Slowenien. Trotzdem gibt es eine gewisse Verbindung zum Erzbistum. Beispielsweise beim Gelübde der Ordensschwestern. Das legen sie im Dom von Ljubljana ab, dem Sitz des Erzbistums, und vor Aloisi Schuster, dem Erzbischof.
Und? Ostern 1994 unterschreibt Schuster die Ordensregeln, mit denen sich Hoster als Alleinherrscherin auf Lebenszeit aufschwingen will. Rupnik ist da schon in Rom, aber damit ist das Problem nur verlagert. Es gibt keine weiteren Disziplinarmaßnahmen, keine Einschränkungen für Rupnik.
Schuster können wir dazu heute nicht mehr fragen. Er stirbt 2007. Das Erzbistum Ljubljana schreibt uns, dass es nach über 30 Jahren Schusters Verhalten nicht mehr kommentieren könne. Andrej Saje, der ab 1994 Schusters Sekretär war und heute Leiter der slowenischen Bischofskonferenz ist, antwortet uns nicht auf unsere Nachfrage. Im Jahr 1994 schreibt die irische Ordensschwester Maura O'Donoghue einen Bericht. O'Donoghue hat nichts mit der Loyola-Gemeinschaft zu tun, kennt Rupnik wahrscheinlich nicht persönlich und trotzdem spielt ihr Bericht in dieser Geschichte eine Rolle. Denn O'Donoghue deckt auf, wie früh die katholische Kirche davon wusste, dass überall auf der Welt Ordensfrauen Missbrauch ausgesetzt sind.
O'Donoghue sendet ihren Bericht an den Vatikan. Sie dokumentiert Missbrauchsfälle in 23 Ländern, darunter in vielen afrikanischen Staaten, aber auch in den USA und in Italien.
O'Donoghue schreibt davon, dass sich Schwestern seit den 1980ern in mehreren Ländern weigern, allein mit einem Priester Auto zu fahren, weil sie Angst davor haben, belästigt oder vergewaltigt zu werden. In diesem Bericht stehen schockierende Details, die zeigen, Missbrauch an Ordensfrauen hat System. Eine befragte Oberin erzählt, mehrere Priester hätten sie aufgefordert, ihnen Ordensfrauen für sexuelle Dienste zur Verfügung zu stellen. Denn bei denen könnten sie sich, anders als bei den Frauen im Dorf, nicht mit HIV infizieren.
Und auch auf O'Donoghues Bericht gibt es zunächst keine Reaktion. Der Vatikan reagiert erst dann, als der Bericht einige Jahre später geleakt wird und spielt das Problem herunter. Die Fälle seien auf einen kleinen geografischen Raum beschränkt. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 1998 unterstreicht aber nochmal, wie groß das Ausmaß ist. Über 1000 US-amerikanische Ordensfrauen werden für die Studie befragt. 30% geben an, in ihrem religiösen Leben Missbrauch erlebt zu haben. Und wieder geschieht seitens der Kirche nichts.
Was macht Rupnik nun in Rom? Schon 1991 gründet er mit seinem Mentor Tomasz Spidlik das Centro Aletti, ein religiöses Kunstzentrum in einem prächtigen Palazzo mitten in Rom. Als er 1993 die Loyola-Gemeinschaft verlässt, nimmt Rupnik einige Schwestern mit ans Centro. Manche von ihnen arbeiten dort bis heute. Rupnik gibt weiter theologische Vorträge. Aber vor allem tritt er jetzt als Künstler auf.
Für mich ist ein Kunstwerk aus dem Leben geboren.
Deshalb ist es für mich wichtig, zusammenzuleben, Kirche zu leben. Wenn wir ein Mosaik machen wollen, können wir es nur tun, wenn wir selbst ein Mosaik sind. Das ist für mich ein Zeugnis dafür, dass diese Werke von Gott erfüllt sind. Denn wo Nächstenliebe ist, da ist Gott.
Das sagt Marco Rupnik bei einem Interview mit dem religiösen Sender Padre Pio TV. Als Künstler und Theologe aus dem ehemaligen Ostblock kann er sich aus der Masse der kirchlichen Würdenträger abheben. Er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn Papst Johannes Paul II., selbst ein Pole, legt großen Wert darauf, die Beziehungen zu osteuropäischen Kirchen zu stärken. Und Marco Rupnik, der passte da perfekt rein, erzählt der Jesuit und Kunsthistoriker Gustav Schörkofer. Er hat Rupnik während seines Studiums in Rom kennengelernt.
Also der Marco hat eine Spezialität gehabt, und zwar diese Verbindung Westkirche-Ostkirche, vermittelnd, Kontakte pflegend, Kultur pflegend.
Diesen künstlerischen Brückenschlag zwischen Ostkirche und Westkirche setzt Rupnik im Centro Aletti in die Tat um. 1993 wird das Centro feierlich eingeweiht, durch Papst Johannes Paul II. Der will eine neue Bildsprache in der Kirche etablieren, die sich an Kunst im byzantinischen Stil orientieren soll. Also viele Heiligenfiguren, viel Gold, Mosaike und alles sehr fromm. Genau darauf spezialisiert sich Rupnik jetzt. 1996 besucht Schörkofer Rupnik in dessen Atelier im Centro Aletti.
Der Marco hat halt mit seiner Kunst, der konnte hunderte Quadratmeter, das hat er eine Factory gemacht, das ist ja nicht einfach er, das war ja einfach ganz einfach eine Gemeinschaftsarbeit, hunderte Quadratmeter, das ist so gelaufen.
Seine Mosaike verhelfen Rupnik zu immer größeren Aufträgen. Und mit seinem Ansatz der Verbindung zwischen Ost und West liegt er im Trend. Geld bekommt sein Zentrum auch aus Deutschland. Das katholische Hilfswerk Renovabis hat schon die Loyola-Gemeinschaft in Slowenien finanziell unterstützt. Renovabis arbeitet nun direkt mit Rupnik zusammen. Aus Sicht des Hilfswerks war Rupnik damals nicht nur ein angesehener Künstler, sondern auch, Zitat,
in Rom und der Weltkirche ein prominentes Gesicht des postkommunistischen Raums.
So schreibt es Renovabis auf unsere Anfrage. Das Hilfswerk ermöglicht mit insgesamt über 300.000 D-Mark 12 osteuropäischen Wissenschaftlern nach Rom zum Centro Aletti zu reisen, um dort zu leben, sich theologisch weiterzubilden und an Veröffentlichungen mitzuschreiben. Manche arbeiteten auch bei Rupnik im Atelier. Seine Bekanntheit als Künstler wächst, auch über die Grenzen Italiens hinaus.
September 2025. Wir sind in Frankreich, in einem verschlafenen Städtchen in der Region Champagne.
Alors, on est toujours en train de préparer un petit volet microphone, mais ouais, ça c'est Christopher.
Hier in der Altstadt treffen wir Sir Samuel in einer kleinen Ferienwohnung. Sie wohnt hier in der Nähe. Samuel ist die Schwester, die Rupnik nachts zu seinem Arbeitszimmer im Centro Aletti gerufen haben soll. Sie berichtet davon, dass Rupnik auch in Rom immer weiter Grenzen überschritten habe. Den Namen des Ortes, an dem wir sie treffen, sollen wir nicht verraten. Es ist regnerisch und auch drinnen ist es ziemlich kalt. Wir sitzen am Esstisch und halten uns mit Tee warm. Die Heizung will einfach nicht anspringen.
Samuel ist eine kleine Frau, 50 Jahre alt, fast schon unauffällig, wäre dann nicht ihr wacher, aufmerksamer Blick. Normalerweise trägt sie Ordenstracht, heute kommt sie aber in einem schlichten schwarzen Pulli. Ihre dunklen Haare sind kurz geschnitten, sie trägt eine runde Brille. Bis 2014 arbeitet sie in der Mosaikwerkstatt im Centro Aletti, zusammen mit Marco Rupnik. Doch als sie dort ankommt, hat sie schon eine bewegte Geschichte hinter sich.
Samuel wollte schon mit 12 Jahren Nonne werden, sie ist sehr gläubig. Nach der Schule macht sie erstmal eine Ausbildung zur Kunsttischlerin. Danach schließt sie sich in Frankreich einem jungen Orden an.
Ich bin eingetreten, als ich noch ziemlich jung war, 21 Jahre alt. Und zwar mit einer großen Freude, jetzt das machen zu können, was wichtig für mich ist. Ich hatte keine konkreten Erwartungen, aber auf jeden Fall damals das Gefühl, dass ich zu einer jungen, dynamischen und ziemlich prominenten Gruppe gehöre.
Von da an nennt sie sich Samuel. Den Namen der Gemeinschaft möchte sie in diesem Podcast lieber nicht verraten. Aber der französische Orden ähnelt in vielerlei Hinsicht der Loyola-Gemeinschaft.
Man lebte nicht mehr in Klöstern mit vergitterten Fenstern und komplizierten Nonnentrachten, sondern war vielmehr in die Welt eingebunden.
Auch diese Gemeinschaft besteht vor allem aus jungen Leuten. Auch sie hat einen sehr charismatischen Priester als Anführer.
Doch der Zauber hält nicht lange an. Samuel fühlt sich zunehmend unwohl. Sie berichtet von strengem Gehorsam gegenüber dem Leiter der Gemeinschaft, Misstrauen untereinander und Einsamkeit. Samuel geht es damit sehr schlecht. Sie verletzt sich selbst und hat Suizidgedanken. Deshalb sucht sie nach einem Ausweg und findet ihn in Rom.
Dorthin zieht sie mit mehreren Mitschwestern. Sie soll dort eine Zweigstelle eröffnen. Samuel hat von einem Theologen und Künstler gehört, der damals in Frankreich sehr bekannt ist. Sie liest einige seiner Schriften und Interviews. Er habe eine richtige Strahlkraft gehabt, erzählt sie heute. Und er leitet ein christliches Kunstzentrum mitten in Rom. Es ist Marco Rupnik.
Samuel weiß damals nichts von Glorias Geschichte. Sie kennt Rupnik nur als Künstler und Theologen. Sein Ruf in der Öffentlichkeit ist makellos. Nach ihren Erfahrungen in dem Orden in Frankreich ist sie froh über Rupniks Beistand.
In dieser Zeit brauchte ich jemanden, an den ich mich anlehnen konnte. Einen Retter. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann. Und natürlich hat sich dieses Bedürfnis dann auf ihn gerichtet.
Rupnik habe ihr zugehört, ihr wieder Selbstvertrauen gegeben. Einmal soll er ihr gesagt haben, ihre alte Gemeinschaft habe ihr künstlerisches Talent nie verstanden. Und er hat offenbar auch eine Vorstellung davon, was sie tun müsse, um sich voll zu entfalten.
Er hat mir gesagt, es ist notwendig, dass ich mehr Frau bin, dass ich lerne, mich wie eine christliche Frau anzuziehen. Ich habe auch gehört, wie er das einem anderen Mädchen im Atelier gesagt hat. Ich fand das sehr merkwürdig. Was bedeutet das überhaupt? Welches Bild einer Frau hat er da im Kopf?
Irgendwann habe Rupnik Samuel dann ein Einzelgespräch vorgeschlagen. Nur sie beide, ganz allein. Samuel ist da schon skeptisch. Eigentlich möchte sie ein wenig Abstand halten. Aber Rupnik sei hartnäckig geblieben, habe den Vorschlag wiederholt. Mehrmals.
Er hat mir viele Komplimente gemacht. Du hast so viel Talent. Aber du musst auch angeleitet werden. Das ist alles in einem wilden Zustand. Ich muss dir helfen, das Talent in die richtigen Bahnen zu lenken, es zu verstehen.
Diese Vorgehensweise würde sich mit dem decken, was uns Theologin und Missbrauchsforscherin Ute Leimgruber über die Grooming-Phase, also die Anbahnung von Missbrauch, erzählt hat. Mit Komplimenten und Autorität eine Bindung schaffen und dann Grenzen überschreiten. Samuel sagt, Rupnik habe ihr vermittelt, wenn du kein Einzelgespräch mit mir führst, dann hast du keinen richtigen Platz in der Gemeinschaft. Sie sagt sich damals, na gut, dann mache ich das eben. Doch dann hat Rupnik auf einmal keine Zeit mehr für sie. Er sei gerade sehr beschäftigt. Erst spät abends, um 22 Uhr, könnten sie sprechen. Und dann solle sie zu ihm kommen. In sein Arbeitszimmer, in seiner Wohnung im Centro Aletti.
Samuel macht sich also auf den Weg. Von ihrem Zimmer ganz oben unterm Dach, die große Treppe nach unten, zu Rupniks Arbeitszimmer im ersten Stock. Bemüht sich, keine Geräusche zu machen. Dann steht sie vor seiner Tür, einer großen alten Holztür, und klopft.
Ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Und so ging ich um 22 Uhr zu diesem Gespräch, fühlte mich nicht sehr wohl dabei, wusste nicht so recht, was ich ihm sagen sollte und versuchte, spirituelle Themen zu finden, um das Gespräch am Laufen zu halten.
Rupniks Büro ist voll mit Büchern, Souvenirs, eigenen Kunstwerken und Mosaiken. Eine Stunde lang hätten die beiden dort geredet, erzählt Samuel. Worüber, das wisse sie nicht mehr genau. Umso besser erinnere sie sich aber an das Ende des Gesprächs.
Als das Gespräch vorbei war, ist er aufgestanden. Er wollte mich umarmen, also richtig in seine Arme nehmen. Er sagte, ich bräuchte wirklich einen Vater in meinem Leben. Da hat sich alles vermischt. Beim ersten Mal habe ich ihn machen lassen. Bei der zweiten Umarmung fühlte ich mich gar nicht gut dabei. Ich habe versucht, mich wegzudrücken, während mein Körper direkt an seinem war. Er hat sich gewundert, meinte, was machst du da, Samuel? Das ist sehr schön zwischen uns. Ich bin Priester, du bist Ordensschwester. Das ist alles ganz rein. Lass es einfach geschehen.
Pourquoi tu fais ça? Tout est très beau entre nous. Tu vois, moi je suis prêtre, tu es sœur. Tout ça est très pur. Laisse-toi faire.
Samuel habe sich damit überhaupt nicht wohlgefühlt. Aber Rupnik habe sich nicht aufhalten lassen, erzählt sie. Uns antwortet er auf unsere Nachfragen dazu nicht.
Die Aussagen von Samuel, Gloria, Fabrizia und Pia legen nahe, dass Rupnik sich von den 1990ern an bis in die 2010er Jahre Ordensfrauen gegenüber übergriffig verhalten habe. Sein Aufstieg wird von den Vorwürfen aber nicht beeinträchtigt.
Padre Marco Ivan Rupnik, Gesuita, Theologo e insieme uno dei massimi interpreti mondiali dell'arte del mosaico sacro.
Pater Marco Ivan Rupnik ist Jesuit, Theologe und einer der weltweit wichtigsten Künstler für sakrale Mosaike.
To triumph in the world of art is a privilege that few reach. Rupnik has accomplished that and more.
In der Kunstwelt triumphieren nur wenige. Rupnik hat das geschafft und mehr.
Rupnik hat an vielen Wallfahrtsorten gearbeitet. Seine Mosaike sind von einer tiefen Spiritualität durchdrungen. In ihnen vereinen sich auf einer vielfarbigen Palette das Licht und die Verweise auf die Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen.
Doch Rupniks Macht bekommt auch Risse.
Davon erzählen wir in der nächsten Folge.
Da saß ich jetzt. Das war sehr bedrohlich. Irgendwann habe ich ihn gefragt, wer hat hier wem zu beichten? Ich dir oder du mir?
Das war Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Folge 3, Komplizin Kirche. Ein Podcast von Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Es sprachen Sigrid Burgholder,
Christine Kettner,
Ingrid Kaltenegger,
Claudia Mischke,
Hussein Michael Cirpici,
Tom Jakobs,
Katharina Wolter,
Nina Lentföhr,
Robert Oschatz,
Christian Rex
sowie die Autoren.
Recherche: Gabriele Knetsch, Luisa Mayer und Christopher Weingart.
Head-Autor: Christopher Weingart.
Projektleitung: Luisa Mayer.
Regie: Anna Panknin.
Ton und Technik:
Thomas Widdich und Michael Morawitz.
Sounddesign: Thomas Widdich.
Redaktion: Christiane Florin und Kai Sarabi.
Beratung und Koordination: Christine Watti.
Faktencheck: Simon Tamjalev und Laura Mattausch.
Grafik: Uta Oettel.
Redaktionsassistenz: Sonja Wali.
Wenn ihr Hinweise zum Thema oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an heilsverbrechen@deutschlandfunk.de.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026.
An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist der Podcast für alle, die die Welt besser verstehen wollen. Elena Kuch und David Krause wechseln sich vom Mikro ab und tauchen täglich mit euch ab in ein Thema in aller Tiefe. Ob Trumps Anspruch auf Grönland oder der Bau einer Schnellstraße mitten im brasilianischen Regenwald. Mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten direkt aus den Ländern seid ihr bei 11KM immer gut informiert und ganz dicht dran am Geschehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr montags bis freitags ab 6 Uhr in ARD Sounds.